Ich rede jetzt über die vaginale Blutung, versuche einen Überblick zu geben. Wir fangen wieder mit einer Fallvignette an. Es kommt eine 51-jährige Patientin mit starker vaginaler Blutung, Kopfschmerzen und zunehmendem Schwindel in die Notaufnahme. Sie hat zwei Kinder geboren, insgesamt drei Schwangerschaften gehabt und berichtet darüber, dass sie seit 6 Monaten einen zunehmenden unregelmäßigen Zyklus hat. Die Blutungsdauer variiert, aber teilweise hat sie 10 bis 14 Tage eine durchgehende Blutung, die sehr stark ist. In unserer ZNA-Triage werden wieder die Portalparameter behoben, es wird ein Harn abgenommen und ein Labor. Und da zeigt sich dann die Patientin mit einem normotonen Blutdruck, aber mit einer Tachykardie. Die Sättigung ist unauffällig, auch kein Fieber. Der Schwangerschaftstest ist negativ. Im Harn sieht man eben die Blutung. Und im Labor sehen wir dann ein Hämoglobin von 5,8, also eine ausgeprägte mikrozytäre Anämie. Wir machen dann wieder eine klinische Untersuchung. Das Abdomen ist weich, sie hat keinen Druckschmerz bei der Untersuchung, keine Resistenzen sind zu tasten. Wir machen eine vaginale Untersuchung. Der CK ist geschlossen, aber wir sehen eben eine überregelstarke Blutung aus der Zervix. Bei der Tastuntersuchung hat sie keinen Portio-Lüftungs- und Verschiebeschmerz. Es tut ihr nicht die Tastuntersuchung weh. Und sonografisch bei der Vaginalsonografie zeigt sich der Uterus in AVFL und das Endometrium ist sehr hoch aufgebaut bis 21 mm. Wir schauen jetzt auch sonografisch, warum das so hoch aufgebaut ist. Wir sehen keine vermehrte Vaskularisation. Wir sehen dopplersonografisch keinen Hinweis auf einen Polypen, der in der Gebärmutterhöhle sein könnte. Der Uterus ist auch ansonsten unauffällig. Man sieht keine Myome, also Muskelknoten in der Gebärmutterwand. Es besteht auch kein Hinweis auf eine Adenomyose, eine spezielle Form von Endometriose. Wir haben keine Freiflüssigkeit im Douglasraum und die Eierstöcke sind auch unauffällig. Genau. Somit, weil wir sonografisch keine Ursache für diese starke Blutung sehen, stellen wir die Diagnose der perimenopausalen anemisierenden Blutungsstörung. Wir besprechen dann die Möglichkeiten des weiteren Prozederes. Die Patientin wird aufgenommen für eine Hysteroskopie und Kuretage. Da wird dann bei der Kuretage eine Histologie gemacht von diesem Endometrium, wo sich aber zum Glück keine Atypie und auch kein Hinweis auf ein Malignom, also auf Krebs, zeigt. Im weiteren Verlauf wird dann mit der Patientin besprochen, ob sie zum Beispiel eine Hormonspirale oder eine Endometriumablation möchte zur Blutungskontrolle. Die Patientin entscheidet sich dann schlussendlich für eine Endometriumablation. Genau. Jetzt stellt sich mal als allererstes die Frage, wenn eine Patientin wegen einer vaginalen Blutung in die Notaufnahme kommt, was ist überhaupt eine normale vaginale Blutung? Da haben wir hier, finde ich, einen ganz guten Überblick. Es ist eigentlich nicht so leicht, den Blutverlust richtig zu schätzen. Prinzipiell ist der Blutverlust bei einer normalen Menstruation ungefähr 50 bis 80 Milliliter. Und es ist eben gerade in der Gynäkologie für uns ganz wichtig, dass wir den Blutverlust schätzen können. Eine Binde, wenn die nicht ganz vollgesaugt ist, kann 30 Milliliter umfassen. Wenn die aber jetzt durchgesaugt ist, umfasst die schon 100 Milliliter. So ein kleiner Tupfer, der vollgesaugt ist, kann auch schon 60 Milliliter umfassen. Dann gibt es die Moltex-Vorlagen, die werden zumindest in der Gynäkologie sehr häufig verwendet. Das sind diese saugfähigen Unterlagen, die fassen sogar 250 Milliliter, das ist gar nicht zu wenig. Eine Blutlacke auf dem Boden mit 1,5 Liter schaut so aus und auf dem Bett kann 1 Liter Blut so ausschauen oder auch so. Und diese typische Nierentasse, die ist eigentlich in jedem ärztlichen Setting gibt, umfasst 500 Milliliter. So kann man eben versuchen, den Blutverlust zu schätzen. Genau, dann werde ich jetzt als nächstes über den Ursprung überhaupt der vaginalen Blutung reden. Wir müssen schauen, woher kommt die Blutung. Dann kurz auf die vaginale Blutung in der Frühschwangerschaft eingehen. Dann auf Blutungsstörungen, die nicht mit einer Schwangerschaft assoziiert sind, dem Management und dann wieder eine Zusammenfassung. Genau, nachdem wir jetzt den Blutverlust ungefähr abgeschätzt haben, ist die nächste Frage, woher die vaginale Blutung kommt. In den meisten Fällen erwarten wir uns die Blutung aus der Gebärmutter. Es kann aber auch sein, dass die Blutung aus dem Gebärmutterhals kommt oder vaginal oder von der Vulva. Es kommt aber durchaus vor, dass auch eine Blutung aus der Harnröhre oder der Harnblase oder auch dem Darm kommt. Patientinnen können das nicht zwingend immer unterscheiden. Das ist nicht immer so einfach. Jetzt zur Blutung in der Frühschwangerschaft. Das ist natürlich jetzt ein speziellerer Fall. Zu uns kommen Patientinnen in der Frühschwangerschaft wegen Blutungen, die jetzt von unterregelstark bis überregelstark sein können. Wir machen da immer nach der Anamnese eine klinische Untersuchung und eine Vaginalsonographie. Auch da ist es unheimlich wichtig, dass man die Vitalparameter und das Labor betrachtet. Und da gilt generell generell in der Schwangerschaft, dass man die Blutgruppe beachtet, weil bei einem negativen Rhesusfaktor immer eine Rhesusprophylaxe gegeben werden muss. Prinzipiell ist es so, dass nur 30% der befruchteten Oozyten eine Lebendgeburt erreichen. Das heißt, nur 30% von der befruchteten Eizelle erreichen wirklich die Geburt. 30% gehen bereits, bevor sich das in die Gebärmutterhöhle einnistet, verloren. Und 30% kurz nach dieser Implantation, ohne dass die Patientin überhaupt bemerkt hat, dass sie schwanger ist. Und das steht da jetzt nicht, die restlichen 10% enden dann in Aborten. In dieser Situation ist es unheimlich wichtig, die Patientin aufzuklären, weil natürlich eine Blutung in der Schwangerschaft, sei es jetzt auch nur eine unterregelstarke Blutung, wo sich dann herausstellt, es ist alles in Ordnung, für die Patientin eine Verunsicherung ist. Und differenzialdiagnostisch denken wir als erstes eben an einen Abort, an eine Fehlgeburt. Es kann auch ein Bluterguss, ein Hämatom, retroplazentär oder retrochorial vorliegen. Wir müssen, wie wir schon vorher besprochen haben, auch an die ektope Schwangerschaft denken. Und es kann auch sein, dass es eben gar nicht aus der Gebärmutter kommt, sondern zum Beispiel eine Portioektopie oder eine Cervixdysplasie die Ursache der Blutung ist. Genau, hier sieht man jetzt eine Übersicht zu den verschiedenen Formen einer Fehlgeburt. Zum einen haben wir den Abortus imminens, die drohende Fehlgeburt. In diesem Bereich ist das noch reversibel, das heißt, es kann sich wieder stabilisieren. Da präsentiert sich die Patientin mit einer vaginalen Blutung und im Ultraschall sehen wir aber dann, der Embryo ist vital. Genau. Dann gibt es den Abortus incipiens, das ist die beginnende Fehlgeburt. Da sind wir leider schon im irreversiblen Bereich, wo sich die vaginale Blutung eben auch zeigt und dann leider im Ultraschall sich der Embryo als avital zeigt oder eben mit reduzierten Vitalzeichen. Es kann auch sein, dass die Patientin mit der Blutung kommt und dann sich ein Abortus incompletus zeigt, also eine unvollständige Fehlgeburt, wo es eben schon zu einer Blutung gekommen ist. Das ist leider schon abgegangen, aber noch nicht komplett und deswegen sehen wir im Ultraschall noch Residuen. Dann gibt es die Missed Abortion, das ist die verhaltene Fehlgeburt. Da kommt es nicht zu einer Blutung oder manchmal auch zu einer Schmierblutung. Und leider zeigt sich aber in der Sonographie der Embryo auch avital. Das wird ganz oft bei der normalen Ultraschallkontrolle beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin im niedergelassenen Bereich entdeckt. Dann gibt es noch eine Spezialform, die zum Glück heutzutage selten ist, eine Fehlgeburt mit einer Infektion kombiniert. Dann kann es natürlich auch sein, dass sich Patientin präsentiert mit einem kompletten Abort, wo es eben eine Blutung gegeben hat, aber sonografisch gar nichts mehr sichtbar ist. Und dann gibt es noch eine Spezialform, das Ovum abortivum, das nennt man auch Windei, wo sich eine Fruchthöhle bildet, aber in sonografischer Sicht dann im weiteren Verlauf keine Embryonalanlage darstellen lässt. Was können jetzt die möglichen Ursachen eines Aborts sein? Es gibt genitale Ursachen, zum Beispiel den Uterus bicornis, wo die Form vom Uterus anders ist oder ein Septum im Uterus ist. Das muss aber nicht, das heißt nicht, dass es in dem Fall zwingend zu einem Abort kommt. Synechien, also Verwachsungen, können natürlich auch problematisch werden. Prinzipiell können auch submukose oder endometriumnahe Myome eine Ursache für einen Abort sein. Eine Zervixinsuffizienz, zum Beispiel wenn man eine Konisation hatte, kann eine Ursache sein, wobei da wirklich zu sagen ist, dass das nicht heißt, dass wenn man ein Myom hat oder eben eine Konisation hatte, dass es sicher zu einem Abort kommt. Das können einfach Ursachen sein. Es kann auch eine endokrine Störung vorliegen, wo es eben zu einer Corpus luteum Insuffizienz kommt, wo es dann eben durch einen Progesteronmangel zu einer Abblutung kommt. Es kann einfach bei der Entwicklung eine genetische Ursache geben, eine chromosomale Aberration. Das betrifft 50-70% bei frühen Spontanaborten. Es gibt aber auch immunologische Ursachen oder andrologische Ursachen, die beim Partner vorliegen. Medikamente, Drogen, Alkohol können auch eine Rolle spielen und Infektionen. Wichtig ist da, dass man trotzdem der Patientin, eben weil diese Ursachen nicht zwingend zu einem Abort führen, dass man der Patientin vermittelt, dass das leider auch oft passiert, ohne dass eine Ursache gefunden werden kann. Genau. Wie managen wir jetzt einen Frühabort? Wie ich eben schon gesagt habe, es ist unglaublich wichtig, dass man die Patientin aufklärt. Auch wenn das eine ganz frühe Schwangerschaftswoche ist, muss man bedenken, dass das für die Patientin durchaus eine total belastende Situation sein kann. Es ist wichtig, dass man symptomatisch therapiert, also an die Schmerzmedikation denkt. Die Rhesusprophylaxe habe ich vorhin schon erwähnt. Bei einer instabilen Patientin, wenn die Blutung sehr stark ist, muss ich natürlich Volumen substituieren, gegebenenfalls auch Blutkonserven geben und Medikamente wie Cyclocabron oder Gerinnungsfaktoren, um die Blutung in den Griff zu bekommen. Und dann gibt es eben ein situativ angepasstes Management. Wenn das jetzt eine stabile Patientin ist, dann kann ich ein sogenanntes Watchful Waiting machen, wo ich das Beta-HCG und eine sonografische Kontrolle mit der Patientin vereinbare. Wenn es jetzt zum Beispiel zu einer verhaltenen Fehlgeburt kommt oder zu einem inkompletten Abort, kann ich mit der Patientin besprechen, ob sie ein medikamentöses Vorgehen möchte, wo man eben mit Mifepristone und Cyprostol medikamentös eine Blutung einleitet, damit das abgehen kann. Oder man kann das operativ mit einer Curettage machen. Genau, dann zu den Blutungsstörungen bei nicht schwangeren Patientinnen. Was ist jetzt ein normaler Zyklus? Eine Eumenorrhoe ist definiert mit einer Zyklusdauer von 25 bis 35 Tagen. Und man sagt 2 bis 5 Binden oder Tampons pro Tag und eine Dauer von 3 bis 5 Tagen der Blutung. Die Patientinnen, die sich jetzt mit Blutungsstörungen in der Notaufnahme präsentieren, können auch von unterregelstark bis überregelstark sich präsentieren. Auch da machen wir immer eine klinische Untersuchung mit einer Vaginalsonographie. Auch da sind die Vitalparameter und das Labor, insbesondere das Hämoglobin, wichtig. Und so als Faustregel kann man eine Hypermenorrhoe, also eine zu starke Blutung, mit mindestens, also über 5 Tampons oder Binden pro Tag definieren. Wobei da auch eben gefragt werden muss, was das für Binden oder Tampons sind, ob das jetzt ein Mini-Tampon ist oder eben die super starken. Und eine andere Faustregel ist, dass man unbedingt bei jeder postmenopausalen Blutung eine Histologie machen muss, um ein Malignom auszuschließen. Genau. Die Blutungsstörungen kann man jetzt grob in die Hypermenorrhoe und die Menometrorrhagie einteilen. Die Hypermenorrhoe habe ich eben schon gesagt, über 5 Tampons oder Binden pro Tag. Wir können eben dann auf Ursachensuche gehen. Manchmal ist es ein Polyp, der sich in der Schleimhaut, in der Gebärmutterhülle eingenistet hat. Eine Hyperplasie, also einfach eine hohe Schleimhaut, kann auch zu einer Blutungsstörung führen. Myome können das auch machen. Eine Adenomyosis uteri, das ist eine spezielle Form der Endometriose, die sich auf die Gebärmutter beschränkt. Ein Karzinom kann eine Blutungsstörung machen. Eine Endometritis und ganz allgemein darf man auch nicht vergessen, eine Gerinnungsstörung oder auch eine Therapie mit Antikoagulantien kann auch eine Blutungsstörung verursachen. Die Menometrorrhagie, also die Menorrhagie ist die verlängerte, also über 6 Tage gehende und verstärkte Blutung, und die Metrorrhagie ist die azyklische Zwischenblutung, und typischerweise präsentiert sich das in Kombi als Menometrorrhagie. Die Ursachen sind eigentlich wie bei der Hypermenorrhoe, eben schon erwähnt. Und diese azyklischen Blutungen sind typisch prä- oder perimenopausal. Auch da ist nochmal wichtig, eben an extrauterine Blutungsursachen zu denken. Eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, vaginal, an der Vulva, der Harnröhre, Harnblase oder Darm. Was haben wir da jetzt für Therapiemöglichkeiten? Prinzipiell kann man eine Hysteroskopie und eine Curettage machen. Das heißt, man schaut mit einer Kamera in die Gebärmutterhöhle hinein und macht eine Curettage. Man kann mittlerweile auch ambulant mit einer kleinen Sonde quasi eine Probe, eine kleine, aus der Schleimhaut nehmen und so auch eine Histologie gewinnen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Polyp vorliegt und der lässt sich mit einer Curettage nicht abtragen, dann kann man auch eine operative Hysteroskopie machen. Das ist im Prinzip eine Kamera, mit der man eben auch in die Gebärmutterhülle reinschaut, wo man aber an der Kamera vorne Instrumente hat, wo man das dann Schritt für Schritt abtragen kann. Natürlich muss man auch die Anämie therapieren. Wenn die Patientin so stabil ist, dass man das medikamentös managen kann oder will, dann kann man Cyclocarbon geben, um die Blutung quasi zu stoppen, und dann eine Gestagentherapie in der zweiten Zyklushälfte probieren. Auch eine lokale Gestagentherapie mit der Hormonspirale wäre eine konservative Therapie. Die Endometriumablation ist eine Operation, eine eigentlich nicht komplizierte Operation, die man im Anschluss an eine Hysteroskopie und Curettage anschließen kann, wo man die Schleimhaut, die sich eben immer wieder aufbaut und blutet, mit einer Ablation quasi dazu bringt, dass sie sich nicht mehr aufbauen kann. Und die Patientinnen haben dann, wenn das gut klappt, eigentlich keine oder nur mal eine sehr schwache Blutung. Und dann gibt es natürlich, wenn es Gründe gibt, wie man das irgendwie anders therapieren kann, zum Beispiel die Möglichkeit einer uteruserhaltenden Myomentfernung, wenn es nicht anders geht oder von der Patientin gewünscht ist, eine Hysterektomie, also eine Gebärmutterentfernung, und beim Malignom ist natürlich die stadiengerechte Therapie indiziert. Genau, nochmal zusammenfassend, wichtig für uns ist eben, den Blutverlust korrekt zu schätzen. Als erstes muss man sich mal fragen, ob die Patientin hämodynamisch stabil ist, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, ob es sich um einen Abort handelt oder auch um eine ektope Schwangerschaft. Wenn der Schwangerschaftstest negativ ist, kann man eben schauen, sieht man einen Polyp oder ein Myom im Ultraschall, kann es hormonell bedingt sein, ein Karzinom. An das muss auch immer gedacht werden, und eben auch an Gerinnungsstörungen. Dann ist es eben wichtig, der Patientin die entsprechende Diagnostik und dann die angepasste Therapie zu besprechen. Genau. Das war's. Danke.
Ja, vielen Dank. Sie haben einen perfekten Überblick gegeben, wie ein so ein vermeintlich einfaches Symptom, die vaginale Blutung, wirklich einer strukturierten Abklärung bedarf. Welcher Entscheidungsbaum sich für ein einfaches Symptom da aufmacht, Unterschied schwanger, natürlich Blutung in der Schwangerschaft, Blutung bei der nicht schwangeren Patientin und ganz, ganz wichtig eben die strukturierte Abklärung dann. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Dann nochmal vielen Dank.